Wir improvisieren Kochrezepte und versuchen so radikal zu leben wie die Wirklichkeit. Wir sprechen mit Worten, steigen uns Gedichten und schreiben unsere Sehnsüchte an die Wände der Stadt.
Radio Vidal, bewegtes Radio für politische Alternativen.
Und das Herz ist ein Muskel in der Größe einer Faust.
Ja, hallo bei Radio Widerhall. Ich höre mich nicht. Hörst du mich?
Ich höre dich, ja. Das dürfte soweit passen.
Mein Kopfhörer ist noch tot. Hier spricht der Alex. Die Technik macht die Eva. Und wir haben heute zu Gast, außerdem Leon, auch die Cornelia, also die Nelly. Eine Freundin von uns, die ein halbes Jahr in Kuba war und dort studiert hat. Und für uns berichten wird über Kuba, über die Zukunft Kubas, über das politische System Kubas und ob es sich auszahlt, dort zu studieren. Wie gesagt, ihr könnt anrufen jederzeit in der Radiosendung und der Telefonnummer
319-0999, Durchfall 33. Und wir erwarten jetzt dann auch gleich am Beginn der Radiosendung einen Anruf. Die Elisabeth war oder ist jetzt noch in Linz und war heute bei einer Gegendemonstration gegen einen Burschenschafterkommerz und sie probiert jetzt dann gleich nochmal, dass sie uns in der Sendung anruft. Genau.
Na gut, dann starten.
Vielleicht starten wir mal damit, dass sich die Cornelia mal selber vorstellt, wer du bist und
Ja, hallo, ich bin die Cornelia, ich bin 28, ich studiere in Wien Politikwissenschaften. Und ich habe jetzt die letzten 6 Monate, also das vergangene Sommersemester, in Kuba auf der Uni Havanna verbracht und habe dort Philosophie und Geschichte studiert.
Mhm. Ja. Philosophie und Geschichte. Du studierst in Österreich auch Philosophie und Geschichte?
Nein, ich studiere in Österreich Politikwissenschaften, aber das gibt es leider in Kuba nicht. Insofern habe ich, ich wechseln müssen und Geschichte und Philosophie studiert, wobei das auch ziemlich politisch war. Gut. Insofern habe ich nichts verloren.
Ich darf euch jetzt kurz unterbrechen. Wir schalten die Elisabeth zu. Hallo Elisabeth, kannst du mich hören? Ja, ich kann dich auch hören. Alex, kannst du sie auch hören?
Nein.
Dann gib mir mal den Technik-Kopfhörer, bitte. Ja, Elisabeth?
Ja, hallo.
Hörst du mich? Ja, ich höre dich.
Hör dich.
Gut, jetzt haben wir es soweit technisch. Jetzt sollte es eigentlich hinhauen.
Ich bin ja in Wien, wie ihr vielleicht gesagt habt. Und zwar war ja jetzt heute gerade, also die Stadtsender, die Anti-Burschenschafts-Demo, so eine antifaschistische Demo in Wien. Mhm. Und ich war da unter anderem auch dabei. Und es waren so, ich würde sagen, 600 Leute auf dieser Demo.
Das ist eigentlich eine ganze Menge, oder? 600 Leute, das ist eine ganze Menge, 600 Leute in,
ja,
in Linz.
Ich glaube nicht, dass es normalerweise nie so große Demos gibt. Also ich meine, ich bin nicht Teil hier in Linz, aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass es so oft so große Demos hier gab früher. Auf jeden Fall, ja, waren halt so 600 Leute hier und die Demo ist halt ganz normal vom Zentrum halt weggegangen und bei dem kaufmännischen Palais vorbeigegangen, wo die Burschenschaften ihre Feier haben.
Weißt du, was die da heute feiern?
Die haben ihren Turmkommerz, also da es gibt eine Schlange, die Burschenschaft in Wien, die heißt, ich weiß den Namen nicht genau, es tut mir leid, auf jeden Fall, es gibt so eine Schlange, die Burschenschaft in Linz und die haben irgendwie zu einer großen Feier eingeladen, weil sie halt quasi zum 91 Jahre Anschlussturm feiern, das ist halt so ein Gebäude, das sie irgendwie ersteigert haben und wo es halt um das Vordeutsche Reich und die des Vordeutschen Reiches geht. Und zum anderen halt selber, ich glaube, 70-jähriges, also die nicht ganz sicher bestehen feiern und da haben sie halt irgendwie so verschiedene Burschenschaften aus dem deutschsprachigen Raum halt auch eingeladen und die sind auch in Deutschland beworben worden und so. Und nachdem es halt auch eher eine schlagende oder und eine deutschnationale Burschenschaft ist, sind das sicher eher die Ärgeren von denen, die da sind. Und da gab es dagegen jetzt immer heute, die an und für sich eher relativ ruhig verlaufen ist. Wobei die Polizei jetzt nicht unbedingt zur Deeskalation beitragen hat. Also es waren ja einige so Robocops, würde ich sie nennen, die da irgendwie mitgelaufen sind.
Die mit den Schildkrötenausrüstungen?
Genau, mit diesen Panzerärmeln und so. Und die da halt irgendwie vor allem mit dem Block mitgelaufen sind, die sich hinter transparenten und schwarzen Kapuzen versteckt haben. Und die waren teilweise total absurd, also weil vor dem kaufmännischen Verleben, wo eben dieses Burschenschaft vergessen war, sind die halt stehen sind. Und hat irgendwie so Schreie und Leuchtraketen und so Feuer und Gas mir gegeben und so, was man halt so hat. Und das hat irgendwie so Fahrt mit einem Kind vorbeigegangen. Ich habe zufällig neben diesen einen Polizisten da gestanden in Robocop-Uniform und der hat zu diesem Vater mit Kind gesagt, dann möge doch bitte weitergehen, weil das fliegen bald Steine. Weil das finde ich so hart, dass er das einfach so gesagt hat und ohne, also so ohne Sinnzusammenhang heraus, weil es sind noch keine Steine geflogen. Und wo ich mir dann irgendwie echt dachte, also die müssten da irgendwie schon Ärger drauf sein oder Ärger das erwarten, weil die dann auch teilweise, also man hat immer so das Gefühl gehabt, die warten auf, dass sie einen Anlass haben, dass die irgendwie losschlagen können. Die haben auch die ganze Zeit mit Schlagstück in der Hand gehabt und so. Also es war von der Stimmung her teilweise schon sehr absurd.
Aber es ist nicht vorgefallen. Es, also sie haben keinen Grund bekommen oder Grund gefunden, um reinzuschlagen.
Also es ist überhaupt nichts vorgefallen in die Richtung. Es ist, also man, die, es hat jetzt eine Abschlusskundgebung gegeben, die nicht ganz wirklich durchgeführt worden ist, aber es ist an und für sich jetzt die offizielle Demo vorbei und ich meine, die Polizei steht so zum Teil noch da, aber es ist auch bis dato jetzt nicht vorgefallen und die Leute gehen halt jetzt teilweise in Gruppen weg. Also
okay.
Es dürfte jetzt, ich meine, es gibt doch eine Rechtshilfenummer, nur die wird nicht viel bringen, wenn ich die in Wien durchsage.
Ja, bringen sie jetzt wahrscheinlich nicht so.
Hast du ja, recht? Aber an und für sich war das eigentlich eh eine ziemlich kleine Demo. Also sie war jetzt nicht unbedingt sonderlich erlebnisreich. Man ist halt irgendwie die Landstraße entlang gegangen, also irgendwie eine Hauptstraße, so wie die Marilferstraße in Wien. Und sonst halt irgendwie nicht wirklich viel passiert und ist halt vor diesem einen kaufmännischen Toilettal entlang gestanden. Was ich lustig fand, ist, dass die Burschenschaftler, die drinnen waren, die hinter finsteren Türen waren oder Fenster. Und man hat zwar immer wieder so Gesichter am Fenster gesehen, aber im Raum selber war es finster, dass man halt nicht gescheit reinsieht, glaube ich. Oder ich weiß nicht, aus welchen Gründen der Raum sonst finster war, aber sie sind immer wieder zum Fenster gekommen.
Naja, vielleicht war es ihnen doch unangenehm, dass da 600 Leute oder 700 Leute demonstrieren.
Ja, man mag es hoffen, aber irgendwie so wie die auftreten, auch so irgendwie durch die Stadt marschieren teilweise in Uniform und halt mit Ding, glaube ich nicht, dass es ihnen unangenehm ist, als Burschenschaftlerin links aufzutreten. Also die hatten ja auch im Vorfeld, vor allem von Seiten der SPÖ, gab es immer wieder ganz komische Presseaussendungen und so. Also die haben da schon auch im Vorfeld irgendwie dafür argumentiert, dass sie das machen können und man stinkt sauer auf die Uni links, dass sie dort in ihrer Veranstaltung nichts machen haben können und so.
Die wollten das auf der Universität machen.
Genau, sie wollten auf der Uni Linz eine Veranstaltung machen. Die sind ihnen abgesagt worden und sie wollten auch im Klosterbräuhof was machen. Das ist auch abgesagt worden, weil die Brauerei, die diesen Klosterhof beliefert, gesagt hat, die machen da nicht mit, wenn jeder was machen. Also das heißt, es hat ja im Vorfeld einigen medialen Protest auch gegeben und auch diverse Aufrufe, unter anderem von der Lagegemeinschaft Mauthausen und anderen antifaschistischen und antirassistischen Gruppen. Und dieser mediale Aufruf hat dazu geführt, dass diverse Lokalitäten abgesagt haben. Und das Kaufmännische Palais hat halt nicht abgesagt, sondern hat sie halt dort lassen.
Alles klar. Ja, dann danke ich dir vielmals für deinen ausführlichen Bericht.
Ja, bitte gerne.
Aus Linz von heute Nachmittag.
Ja, heute Abend jetzt gerade.
Ja, gut.
Ciao.
Papa. So, das war jetzt die Elisabeth, die heute in Linz bei der Gegendemonstration gegen den Burschenschaftler-Kommers eben war und die eben berichtet hat, dass alles soweit friedlich verlaufen ist, es ist nichts passiert und es waren 700 Leute dort. Gut, jetzt würde ich vorschlagen, wir spielen einfach ein Stück Musik, damit wir uns wieder auf unser eigentliches Thema einstimmen können. Ist dir das recht?
Ja, ich habe Musik aus Kuba mitgebracht.
Genau. Möchtest du dazu was sagen, zur Musik aus Kuba?
Naja, die Kubaner lieben ihre Musik und das Wichtigste für sie ist die Musik. Und wenn irgendwo Musik läuft, fangen sie alle an zu tanzen. Also sie sind in der Beziehung ziemlich gut drauf.
Gut, dann horchen wir uns einfach mal ein Stück an.
Empezar de nuevo, sin destino y sin tener un camino cierto que me enseñe a no perder la fe, escapar de este dolor sin pensar en lo que fue, cuánto aguanta un corazón sin el latido de creer en lo hecho ya. Yeah.
Ja, zurück bei Radio Widerhall, der widerständigsten Sendung Oranges. Wir haben heute zu Gast, unser Thema ist heute Kuba, und wir haben zu Gast eine Freundin von uns, die in Kuba studieren war. So, Nelly, wir waren gerade am Anfang. Wie kommt man auf die Idee, in Kuba zu studieren, außer wenn man kein Visum nach Hawaii kriegt?
Naja, wie kommt man auf die Idee? Ich war immer schon in der österreich-kubanischen Gesellschaft, ich war immer schon in der Kuba-Solidarität tätig, und ich wollte das Land eigentlich einmal kennenlernen. Und Urlaub in Kuba ist zwar gut und schön, aber man lernt das Land und die Leute halt einfach nicht wirklich kennen und nicht von innen her kennen. Und das kann man meiner Meinung nach nur, wenn man eine Zeit lang dort lebt. Und da habe ich mich dann entschlossen, wirklich ein halbes Jahr hinunterzufahren.
Ist das eigentlich immer so, dass in Kuba Urlauber richtig abgeschottet werden und eigene Region, oder ist das nicht so?
Nein. Also es laufen im Havanna überall Touristen herum und die Kubaner genauso. Also Abschottung gibt es keine. Das Einzige ist dieses Urlaubsparadies Varadero, wo die meisten Hotelblocks stehen. Die sind für die Kubaner nicht interessant, weil sie sich das so und so nicht leisten könnten. Und damit sind dort nur diejenigen, die angestellt sind, auch wirklich dort.
Naja, du bist also mit einem Freund, mit Mike, runtergeflogen. Ja. Und erzählst du vielleicht von dem, weil es gibt ja viele Studierende an der Universität Wien, die ja in andere Länder gehen. Was unterscheidet es eigentlich, wenn man nach Kuba studieren geht? Wie ist das Prozedere? Was ist, wenn man jetzt zum Beispiel, wenn ich oder wenn die Eva zum Beispiel auch nach Kuba studieren gehen wollten, was kommt da eigentlich alles auf uns zu? Vielleicht könnt ihr da helfen, den Leuten. Ihr könnt übrigens auch im Studio anrufen, liebe Hörerinnen draußen, und zwar an der Studio-Telefonnummer unter
319-0999-33.
Falls ihr also Fragen habt zu studieren in Kuba oder auch nur zu Tanzrhythmen, dann ruft einfach an.
Ja, wie studiert man in Kuba? Also zuallererst, es gibt keine Austauschprogramme zwischen der Universität Wien und der Universität Havanna oder einer anderen kubanischen Universität. Das heißt, man muss wirklich alles von Anfang an selbst organisieren und selbst checken. Wir haben das über die kubanische Botschaft in Wien gemacht. Die findet sich in der Kaiserstraße. Und die Norma, die Botschafterin, hat uns da sehr geholfen. Bezüglich Visum, bezüglich Kontakte zu der Universität herzustellen vorher. Ja, und wir haben dann schlussendlich unser Visum bekommen, unser akademisches Visum. Und sind für eigentlich auf gut Glück einmal hinuntergefahren, hatten noch keine Ahnung, wo wir wohnen oder sonst was. Wir haben uns dann dort eine Familie gesucht, wo wir das halbe Jahr verbringen durften. Und auf der Uni mit unseren ziemlich beschränkten Spanischkenntnissen damals noch einen Stundenplan zusammengestellt und die ganzen bürokratischen Hürden, die aber in keinster Weise zu vergleichen sind mit der Universität Wien, das ist wesentlich ärger, haben wir dann so bewältigt.
Ja, was meinst du, wenn es noch Ärger ist? Was ist da ein Beispiel oder so?
Nein, ich bin der Winkler schon lange nicht mehr bekommen.
Nein. Ich finde, die Bürokratie in Österreich ist viel schlimmer als in Kuba.
Ach so, ja. Ich habe jetzt gedacht, du meinst es umgekehrt.
Nein, also...
Habe ich falsch verstanden.
Sie helfen einem und sie versuchen, dich irgendwie, auch wenn du nicht gut Spanisch kannst, weiterzubringen und zeichnen dir Stadtpläne auf und sind alle sehr bemüht und sehr nett. Und natürlich gibt es Bürokratie, aber es ist zumindest was Menschliches dabei. Und bei der Uni Wien ist da manchmal, glaube ich, auch aufgrund der Überforderung dieser netten Damen in den Büros, wenig Menschliches meistens.
Naja, wenig Menschliches. Es ist menschlich manchmal schon noch auf der Uni, aber es ist vielleicht auch an der Struktur der Universität Wien, warum sie oft ein bisschen bürokratisch ist. Aber Österreich ist ja immer schon ein Land der beamteten Menschen gewesen. Und vielleicht wirkt sich das immer noch aus. Ja, wenn du nach Kuba kommst, du bist also, was erwartet einen da? Wie gut sattelfest muss man sein, also geldmäßig sattelfest, um sich überhaupt sowas leisten zu können? Kriegt man da Förderungen? Kann man dann Förderungen irgendwo ansuchen? Du hast vorher angeschnitten auch das Problem, wir haben dort wohnen dürfen. Was heißt wohnen dürfen? Darf man nicht überall wohnen, wo man will in Kuba? Ist das sind ein paar so Fragenkomplexe? Entschuldigung, dass ich die gleich so überfalle.
Ja, nein. Was erwartet einen in Kuba? viel Spaß, Sonne, es ist sehr heiß, Karibik. Nein, aber also es ist sicher nicht so wie im Urlaubsparadies oder wie man sich das so vorstellt, dass die alle permanent nur Salsa tanzen und singen und glücklich sind. Also das sind ganz normale Menschen, die manchmal einen schlechten Tag haben. Ja, wegen Kosten ist es so, dass es keinerlei Fördermöglichkeiten gibt. Also wir haben wirklich alles versucht abzuklappern, von politischen Institutionen über Universität, über was uns eingefallen ist, haben wir angeschrieben. Es gibt keine Unterstützungen.
Also es gibt nicht so etwas wie ein Auslandsstipendium, was man kriegen kann von der Uni Wien, wenn man woanders hingeht, gibt es für Kuba nicht.
Es gibt diese Joint-Venture-Geschichten, also nicht Joint-Venture, diese Privatstudie-Geschichten gibt es. Aber so prinzipiell haben wir keine Unterstützung bekommen und es ist so, dass in Kuba ist Bildung gratis prinzipiell für alle Kubanerinnen und Kubaner. Auch für alle Menschen aus der dritten Welt. Also wenn jemand aus Afrika kommt, wenn jemand aus Lateinamerika kommt, kann er dort gratis studieren. Allerdings für Menschen aus der ersten Welt, die werden zur Kasse gebeten. Wobei natürlich mit bis zu einem gewissen Grad zu Recht, weil wir können es uns halt leisten oder wir haben halt mehr Geld. Der Durchschnittslohn eines Kubaners sind $12 im Monat.
Also muss man durchaus sagen, der österreichische Staat könnte sich das auch leisten, ne? Das wäre sicher nicht das Problem. Man
müsste
auf die Strukturen verlegen und auch die, selbst bei den Förderungen an der Universität Wien wäre es sicherlich möglich, Förderungen aufzustellen. Es möchte ich jetzt sagen dazu, es ist wirklich nicht die Aufgabe eines Entwicklungslandes und Kuba ist noch immer ein Fällen.
Es ist ein Entwicklungsland.
Es ist ein Entwicklungsland, dass die die Ausbildung für westeuropäische oder für nordamerikanische Menschen bilden müssten. Ne?
Ja.
Na gut, also es kostet etwas in Kuba und zwar was für Kosten kommen da auf einen zu?
Ja, also prinzipiell kostet dieses akademische Visum einmal 55 Euro, das kriegt man auf der Botschaft, wenn man hartnäckig genug ist. Und der Flug ist auch nicht billig, der Flug nach Kuba kostet, nach Havanna kostet ca. 800 Euro. Und Studiengebühren belaufen sich auf 5 COC, also das sind Pesos Konvertibles. Das sind circa, ein COC sind circa 70 Euro Cent, also 5 COC pro Unterrichtsstunde auf der Uni. Das heißt pro Kurs im Semester pro Kurs 300 COC muss man da rechnen und die Unterkunft natürlich.
Pesos-Konvertibles heißen so, weil sie auf der Straße auch getauscht werden können
oder zu
einem viel besseren Kurs wahrscheinlich.
Pesos-Konvertibles heißen sie, weil es in Kuba zwei Währungen gibt. Das sind einerseits die Pesos Cubanos, das ist sozusagen die Nationalwährung, mit denen man auch den Lohn ausgezahlt bekommt. Und die Pesos Convertibles sind eigentlich statt dem Dollar eingeführt worden, der jetzt in Kuba nicht mehr akzeptiert wird. Und war eigentlich prinzipiell die Touristenwährung. Mittlerweile kriegt man aber leider viele Dinge in Kuba nur mehr in Pesos Convertibles.
Das heißt viele Dinge, was soll man sich darunter vorstellen? Also was kann ich mir vorstellen unter... Kriege ich nur mehr was ich muss, keine Ahnung, Medikamente oder was?
Nein. Also Nahrungsmittel, also man muss dazu sagen, Kuba ist ein sozialistisches Land und Kuba schaut darauf, dass seine Leute, die Bewohnerinnen und Bewohner, nicht verhungern. Das heißt, es gibt nach wie vor Bezugsscheine in Kuba. Das heißt, jeder Kubaner hat das Recht auf Lebensmittel, die ca. 40% des Bedarfs abdecken. Und die anderen zusätzlichen Lebensmittel kauft man auch in Pesos Cubanos. Wenn man jetzt allerdings sich einen Fernseher kaufen will oder eine Stereoanlage oder andere Luxusgüter, die gibt es nur mehr in Pesos Convertibles.
Ja, das ist die Frage jetzt, ob wir den Fernseher unbedingt brauchen. Aber ein Radio brauchen wir selbstverständlich.
Ich finde das ja ganz schwer vorstellbar, dass es einfach zwei Währungen gibt. Und das heißt dann auch, dass die ganz normale Bevölkerung von Kuba einfach an diese Pesos, also an diese Touristenwährung gar nicht rankommt.
Oh ja.
Oder schon.
Oh ja, es gibt Wechselstuben überall. Mhm. Man kann sie ohne Gebühren umtauschen. Also ein Pesos-Konvertibles sind 24 Peso Cubano und man kann sie ganz einfach umtauschen überall. Das dürfen auch die Kubaner und Kubanerinnen.
Kriegt man da auf der Straße einen besseren Kurs?
Nein, nein, nein. Also es wird abgeraten, es wird von allen Kubanern abgeraten, irgendwie auf der Straße zu wechseln, weil da zahlt man eigentlich immer drauf als Tourist.
Ja, es war früher auch in den Ostblockstaaten, also oder immer in sozialistischen Ländern, hat es auch so Spezialisten der Währungen gegeben, die haben dann so große Backen gehabt und dann hast du ein Backel Papier in der Hand gehabt. Für alle, die auf der Straße wechseln wollten. Na, aber jetzt zum den Versorgungen, das muss man sich vorstellen, wie Lebensmittelkarten, wie bei uns nach dem Krieg, oder wie ist das?
Also ich weiß nicht, wie die nach dem Krieg ausgesehen haben, so alt bin ich noch nicht. Aber es ist ein Heft, ein kleines Heftchen, das jede Familie hat. Und da stehen die Rationen drinnen, die sie bekommen. Je nachdem, wie schwer körperlich man arbeitet, wie alt man ist, bekommt man andere Rationen zugeteilt. Und die können sie sich in speziellen Geschäften holen.
Also zum Beispiel Brot und Milch und so?
Brot, Milch, Reis, Reisbohnen, das ist das Hauptnahrungsmittel in Kuba, ist Reis mit Bohnen. Aber auch Fleisch, auch Zahnpasta, Seife, Waschmittel, Gewürze, also das alles bekommen sie staatlich garantiert.
Ja, aber angeblich soll es ja, wie gesagt, das mit den Grundversorgungen hin und schon bessere Entwicklungen geben. Kuba war doch schon auf einem Entwicklung zu einem Schwellenland, hat aber starke Einbrüche gehabt. Wie ist das jetzt zu verstehen? Ist das jetzt diese missglückte Versuch des Sozialismus, sozialistische Misswirtschaft? Oder warum ist dieses Land auf so arm oder auch warum entwickelt sich da in der Form nichts weiter? Oder?
Naja, das Problem ist, dass Kuba vor 89, vor 90 ein sehr subventioniertes Land durch die Sowjetunion war. Auch auf die Lage, also durch die Lage zu begründen, weil natürlich 80 Kilometer von den USA entfernt einen sozialistischen Staat zu haben, das war ein Prestigeprojekt. Als die Sowjetunion dann nicht mehr existiert hat, ist Kuba in eine schwere Wirtschaftskrise gefallen. Und damals hat es auch noch, zumindest haben uns das die Leute erzählt, extreme Engpässe in der Lebensmittelversorgung gegeben. Also damals war wirklich Hunger in Kuba. Und ja, und sie schauen halt jetzt, also sie haben sich weiterentwickelt, sie schauen, dass sie sich selbst versorgen können. Und mittlerweile ist die Lebensmittelversorgung so, dass niemand mehr in Kuba hungern braucht.
War da einfach innerhalb der sozialistischen Länder danach ausgemacht, wer was produziert wahrscheinlich, oder?
Ich nehme mal an, aber Kuba hat den Zucker,
genau.
Die Sowjetunion hat damals den Zucker weit über den Weltpreis, weit über den Weltmarktpreis bezahlt. Wobei man sagen muss, dass Kuba wahrscheinlich auch immer noch leidet unter den Boykottsachen der Wirtschaftsembargo der USA.
Ja, das spürt man natürlich ganz, ganz enorm, dass kein Handel, fast keine Industrie, es gibt ein paar Raffinerien, es gibt ein paar Rumdestillationen, es gibt ein paar Zuckerfabriken, aber das war es dann auch schon. Ja, natürlich, wenn das nächste Land, das man als Nachbar hat, keinen Handel mit einem betreibt, hat man es nicht so einfach. Ja? Also es ist bis auf ein geringe Lebensmittel und Lebensmittelhandel gibt es eigentlich keinen Austausch zwischen den USA und Kuba. Und die USA versucht mit allen Mitteln Kuba zu boykottieren. Das geht so weit, dass zum Beispiel ein Schiff, das in einem kubanischen Hafen anlegt, 6 Monate lang nicht in einen US-amerikanischen Hafen anlegen darf. Und da überlegt es sich eine Reederei natürlich zweimal, ob sie nach Kuba liefern oder nicht. Ne?
Ja, das ist.
Und wie schaut es mit den Handelsbeziehungen jetzt aus mit Südamerika? Mit Venezuela zum Beispiel, ja, oder Peru oder so?
Ja, mit Südamerika schaut es
weil
sehr gut
aus. Da wird sich ja was verändert haben wahrscheinlich.
Ja, natürlich. Also Chavez und der Präsident Venezuelas und Fidel Castro ist ein sehr großer Freund von Fidel Castro und von Kuba. Und es gibt ganz enge Zusammenarbeit. Sie haben jetzt mittlerweile auch ein Abkommen abgeschlossen, die ALBA, das heißt ALBA. Das beinhaltet sozusagen, dass man einen Austausch von Dienstleistungen und Rohstoffen macht, ohne dass man jetzt viel Geld in die Hand nehmen muss, sondern Kuba schickt einfach Ärzte, ziemlich viele Ärzte nach Venezuela, Lehrer nach Venezuela, damit sie dort ihr Gesundheitssystem und ihr Bildungssystem aufbauen können. Und dafür schickt Venezuela Erdöl.
Also das ist nach wie vor so, dass Kuba einen großen Stand an Wissen hat, eben
ja,
jetzt zum Beispiel die Ärzte.
Gerade in der Medizin, also in fast allen lateinamerikanischen Ländern arbeiten kubanische Ärzte und auch in Pakistan zum Beispiel. Also
in Afrika.
In Afrika, also das ist etwas, was sie sehr
Ja, wie gibt es das eigentlich? Ich habe mir auch gedacht, dass ein Land, das so arm ist, oder ist noch immer also Entwicklungshilfe selbst betreibt, der Castro bietet sich immer solidarisch an, wenn irgendwelche Katastrophen sind, ja, und schickt auf die ganze Welt Kubaner hin und wissen, und eigentlich sollten wir nicht schauen, dass man das eigene Land besser oder schneller aufbauen kann. Oder wie wird da Anstrengungen unternommen?
Ja, natürlich werden Anstrengungen unternommen, aber Solidarität ist halt das Steckenpferd Kubas, und Solidarität hat ihnen ja auch in der Vergangenheit schon viel geholfen, auch weil ja dann auch etwas zurückkommt von den Ländern. Fidel Castro hat zum Beispiel auch George Bush angeboten, nach dem Wirbelsturm in New Orleans Ärzte zu schicken, ja, aber die USA hat das abgelehnt. Bildung, Ausbildung ist etwas, und Gesundheitsversorgung ist etwas ganz Wichtiges in Kuba, und beides ist gratis in Kuba, und sie schauen halt wirklich, dass sie extrem viele Ärzte ausbilden dort, und es gibt extrem viele Ärzte.
Mehr Ärzte als Kuba scheinbar selbst braucht. Ja, vielleicht sollten Sie doch mehr Techniker ausbilden.
Tun Sie auch.
Naja, das war um andere Problemgebiete anzusprechen, und nicht nur Probleme. Also die Leute dort sind aber nicht etwa deprimiert und niedergeschlagen, sondern die Kubaner sind ja ein Volk, das durchaus optimistisch
ist. Ein sehr kämpfendes Volk. Ich meine, Kuba ist seit, also sie sagen ja nicht Entdeckung Kubas, ja, weil sie sind ja nicht entdeckt worden, weil es hat es ja immer schon gegeben, aber nach der Ankunft der Spanier in Kuba war Kuba immer besetzt, zuerst als spanische Kolonie, dann als amerikanische Halbkolonie mehr oder weniger, und erst seit 1959, nach dem Sieg der Revolution der Kubanischen, sind sie wirklich frei, und das schätzen sie auch sehr. Also Sie legen sehr viel Wert auf ihren Nationalstolz auch dadurch, der natürlich ein ganz anderer ist als bei uns, wenn man jetzt von Nationalstolz redet. Und sie schätzen sehr ihre Freiheit, und sie wollen sich auch nicht reinreden lassen. Also sie wollen auch ihre Probleme selbst lösen und brauchen da keine EU und keine USA dazu, sondern sie möchten das selber machen.
Ja, das heißt also, ein hochentwickeltes Land auf der einen Seite, das wenig Industrie hat und Rückholbedarf hat, auf der anderen Seite. Wie soll man sich Kuba überhaupt vorstellen, wenn man als Europäer noch nicht, oder? Das ist eine flache Insel, was ist das? Ist das eine, immer jemand vorstellt, naja, mein Gott, na, da wären Strand und Palme, ja, und weiter wird das.
Ein bisschen Berge muss schon geben.
Dann gibt's noch diese
Alpen. Der Chavez hat immer von den Menschen gesprochen, von der Jugend gesprochen, die von den Bergen Kubas runterkommen, um die Revolution zu machen.
Es gibt ja die Sierra Maestra, der höchste Berg in Kuba ist 1900 Meter hoch, also das ist nicht so niedrig.
So hätte man das zum Beispiel ja nicht vorgestellt, ich habe das gehofft, viel mache.
Es gibt, die größte Stadt ist Havanna in Kuba, die hat ca. 2 Millionen Einwohnerinnen, heißt, ist ca. so groß wie Wien. Die zweitgrößte Stadt ist Santiago de Cuba im Osten, hat dann nur mehr 500.000 Einwohnerinnen. Also die Städte in Kuba sind sehr, sehr klein. Es gibt wenig Hochhäuser, ein paar gibt es schon, aber sehr wenig Hochhäuser. Es ist vor allem sehr kolonial geprägt, also es stehen noch sehr viele koloniale Häuser, die zwar alle halb verfallen sind, aber wo die Leute immer noch drinnen wohnen.
Und es wohnen viele Menschen am Land wahrscheinlich, oder? Weil du gesagt hast, die Städte sind nämlich sehr klein.
Naja, Kuba hat 11 Millionen Einwohnerinnen, okay, und 2 Millionen wohnen in Havanna. Und ja, es ist natürlich sehr landwirtschaftlich geprägt, vor allem Zuckerrohr, Ananas, Mangos. Also sind so die Hauptanbaus.
Also es ist ein Berg sozusagen in der Mitte auf einer Insel?
Nein, sie haben insgesamt drei Gebirge.
Drei
Gebirgsketten, ja.
Und wie groß muss man sich das vorstellen? So groß wie Niederösterreich, so groß wie Österreich?
Kuba. Ja. Kuba ist größer als Österreich.
Kuba ist größer als Österreich.
Hat auch mehr Menschen dort.
Ein bisschen mehr Menschen. Ist also Kuba eine karibische Insel mit einem Charme, der praktisch also die Kolonialzeit erinnert. Warum ist eigentlich dort, sind die Häuser so verfallen, die Bilder, die man kennt, woran liegt das, dass man sagt, in der Zeit zum Beispiel, wo es ihnen besser gegangen ist oder wo die sozialistischen Länder auch Kuba unterstützt haben,
Das ist jetzt auch schon eine Zeit lang her. Ja, sie haben, wie gesagt, sind sie ein dritte Weltland, und das darf man auch nie vergessen, trotz guter Ausbildung und trotz medizinischer Versorgung. Sie haben einfach kein Geld zum Renovieren dieser Häuser. Und sie haben durch die Handelsblockade bekommen sie auch wenig Rohstoffe nach Kuba, wenig Baumaterial nach Kuba. Sie wissen das, sie versuchen das auch zu lösen, diese Probleme, aber es ist halt ein sehr langwieriger Prozess.
Also an die österreichischen Bauarbeiterinnen, die jetzt zufällig zuhören, nehmt auf eurer Baustelle etwas mit und nehmt ihr vielleicht euch Urlaub und fährt nach Kuba und helft den Menschen dort beim Aufbau. Das wäre zumindest ein Appell. Was ist aber, wenn Österreicherinnen Kuba unterstützen wollen, dann sollte man sich wenden an wen?
An die Österreich-Kubanische Gesellschaft. Die haben eine eigene Homepage, www.kuba.or.at, und die unterstützen ganz gezielte Hilfsprojekte, schicken Medikamente und helfen beim Aufbau von Krankenhäusern, Schulen und so weiter.
Naja,
die fahren auch alle Jahre mal nach Kuba, oder?
Ja, es gibt dort auch eine Bildungsreise, das findet man alles auf der Homepage, und so. Man kann auch selbst mitfahren und bei einer Arbeitsbrigade und selbst mithelfen, Kuba.
Es gibt selbstverständlich in Österreich auch das CDR, das Komitee zur Verteidigung der kubanischen Revolution, glaube ich auch.
Ja.
Der wird uns die Nelly noch später etwas erzählen über die Komitees, die gibt es ja in Kuba auch. Ja, ich würde mal vorschlagen, die Nelly hat mit Mike eine Homepage, wo sie ihre Erlebnisse von Kuba auch
dokumentiert.
Falls ihr sie auch beschimpfen wollt oder sonst, dann könnt ihr gerne dorthin melden. Nein, aber die Homepage ist unter
www.aufnachhavanna.at.
Wir würden jetzt ein paar Takte Musik, glaube ich, spielen, damit ihr nicht nur Sprache habt und die Nelly, die ein bisschen verkühlt ist, ein bisschen Zeit hat zum Luft holen.
Genau.
Und wir machen dann nach der Musik weiter. Falls ihr anrufen wollt, unter der Telefonnummer
31909993.
Einen schönen Abend.
Sigiloso pero lacerante, como bestia inocente y torpe, rumiando su suerte de ser enorme, flotando tranquilo hacia alguna parte. Tiene una azarosa trayectoria, sin permiso visitó esta casa, que a los dinosaurios lo sembró en la historia. Todos cual divina Diana, bajo fuego celestial, los destellos son hermosos a lo lejos pasa una estrella fugaz. Sola vaya, sola vaya, y hay quien sigue sin hacer lo que hay que hacer. Y hay quien sigue sin amar lo que hay que amar. Sola raya, sola raya. El hermoso casi siempre luego es peligroso. Y si no lo parece todavía más. ¿Qué natura se cansó de abuso al desaliñado medio ambiente y al ojo por ojo tan de uso nos mandó cometa como detergente? Con petróleo nuestra carne corrompida por el que se hicieron guerras, cucarachas y en museos las hormigas sorprendidas ante una gran osamenta de muchachas. Y sola raya, y sola raya, el que sigue sin hacer lo que hay que hacer. Sigue sin amar lo que hay que amar. Sola raya, sola raya. Que vaya sola con su luz tan inquietante, que ya tuvimos bastante cuando estuvo en Yucatán. Con tan lúdico arsenal hacerme el optimista, comenzaba a terminar en una espina, un estruendo me hizo al piso de la cama, desperté cuando buscando una paloma, una piedra destrozaba mi ventana, todos cual divina Diana, bajo fuego celestial, los estrellos son hermosos a lo lejos pasa una estrella fugaz, pasa, sola raya. Sin hacer lo que hay que hacer, y tú sigues sin amar lo que hay que amar. Y sola raya, y sola raya, el hermoso casi siempre luego es
Ja, und wir sprechen über Kuba nach diesen kubanischen Klängen. Ich möchte nur kurz erwähnen, ich höre mich nicht selbst am liebsten reden. Nein, wollen wir die Nelly weiterreden lassen. Wir waren gerade dabei, ein bisschen über Demokratie und Komitees und wie man Kuba unterstützen kann, zu reden. Und vielleicht erzählst du es jetzt, ich glaube, in Kuba sind jetzt bald Wahlen.
Ja, es sind jetzt im Oktober sind Parlamentswahlen und Provinzwahlen, also das ist so wie bei uns die Landtagswahl, sind jetzt in Kuba gerade. Alle 4 Jahre wird in Kuba gewählt. Und ja, es gibt zwar nur eine Partei, das ist schon klar in Kuba. Es gibt nur die Kommunistische Partei, ist die einzig zugelassene Partei. Allerdings die Kandidatinnen müssen nicht Mitglied dieser Partei sein. Dadurch gibt es natürlich eine Unzahl an Kandidatinnen, die sich zur Wahl stellen und die gewählt werden oder auch nicht.
Also Mann und Frau kann dann Kandidatinnen wählen.
Genau, man wählt halt keine Parteien, so wie bei uns, sondern sie wählen halt wirklich Kandidatinnen und Kandidaten.
Also direkte Vertreterinnen eigentlich.
Muss man sich das mehr so vorstellen wie zu Zeiten der Pariser Kommune, da haben sie auch gesagt, dass man keine wählen soll, die man nicht selber kennt, weil die kann man nicht zur Verantwortung ziehen. Na wie ist es, man muss sich das demokratische System also vorstellen, es ist nur ein Parteiensystem, warum das noch nicht aufgelockert ist, mag jetzt der kubanischen Bevölkerung obliegen, das ist ihre Demokratie. Aber, genau, wie schaut das jetzt aus? Wenn ich zum Beispiel Volksvertreter bin, du hast gesagt, das kann man erst einmal erzählt, die kann man jederzeit abwählen.
Oder ja, also Volksvertreter, es gibt prinzipiell keine Wahlwerbung, also dieses System, man muss seine Vertreter kennen, die müssen wirklich kommen und sich vorstellen, funktioniert in Kuba oder auch nicht. Nein, sie stellen sich zur Wahl, sie werden für 4 Jahre gewählt, sie müssen einmal, also alle Volksvertreterinnen sind ehrenamtlich, das heißt, sie haben nebenbei ihren Beruf. Und müssen sich einmal im Jahr ihrem Wahlkreis vorstellen, beziehungsweise Rede und Antwort stehen und Rechenschaft ablegen darüber, was sie in diesem einen Jahr gemacht haben, geleistet haben, was sie versprochen haben, was sie nicht halten haben können, warum nicht. Und sie sind jederzeit auch wieder abwählbar von ihrem Wahlkreis, wenn sich genug Leute finden, die sie nicht mehr wollen.
Das heißt, die Leute tun sich dann einfach zusammen und können wen abwählen, wenn sie das
zumindest
wollen.
Zumindest rein theoretisch, ja.
Ja, rein theoretisch. Da hätten in Österreich so manche Sozialdemokraten und Konservative Angst, wenn sie Rechenschaft legen müssten, was sie im letzten Jahr getan haben. Und ich möchte auch, wenn für all jene kritischen Stimmen, die sich fragen, was ist das jetzt eigentlich für eine Demokratie, doch zu denken geben, wie sehr euch oder wie sehr ihr euch vertreten fühlt durch die österreichischen demokratischen und Parteienvertreterinnen, jene, die zum Parlament sitzen. Zum Beispiel die Jugendabgeordnete Laura Rudasch oder wie heißt sie von der ÖVP? Die Silvia Fuhrmann, genau. Also ich weiß nicht, ob die viele Interessen der österreichischen Jugendlichen und Studierenden herüberbringt. Gut. Aber es gibt also jetzt demokratische Systeme, die offen sind und die versuchen, mehr so nach dem Rätesystem aufzugebaut zu sein.
Genau. Also Kuba ist demokratisch, also die Kubanerinnen, wir haben viel mit Kubanerinnen zu tun gehabt, wir haben auch viel mit den Leuten geredet, auch am Land, also nicht nur auf der Universität, sondern wir haben versucht, viel in Kontakt mit der Bevölkerung zu kommen und sie sehen ihr Land, sie kennen die anderen Systeme ja auch, Kuba ist ja nicht abgeschottet, also man kann US-amerikanische Filme im Kino sehen, man kann US-amerikanische Serien im Fernsehen sehen. Sie kennen das andere System, aber sie sind mit ihrem System eigentlich zufrieden und sie sehen ihr System als eine andere Demokratie, aber als Demokratie. Und dass es nur eine Partei gibt, ist auch historisch gewachsen. Also das ist nicht jetzt Fidel Castro gewesen, der diese eine Parteienwirtschaft da eingeführt hat, sondern das ist ein historischer Prozess gewesen.
Ja, manchmal zum Beispiel nach der ÖVP-Club-Klausur kommt mir auch vor, dass der Schüsselloch in seiner Zeit am liebsten nur eine Partei gehabt hätte. Gut, es ist bei uns ein anderes
historisch
gewachsen. Ja, es
fragt sich auch bei uns historisch gewachsen manchmal auch, was der Unterschied der verschiedenen Parteien ist.
Das frage ich mich ja auch oft. Ja, gut, aber wir
Oder gerade jetzt verglichen mit dem amerikanischen System, wo es halt 2 große Parteien gibt, wo ja auch wenig Inhalte transportiert werden. Mhm. Wenn in der USA Wahlen sein.
Das stimmt natürlich.
Aber es ist auch nicht viel Wahlmöglichkeit eigentlich.
Wie ist das jetzt eigentlich? Muss sich Fidel Castro auch Wahlen stellen oder ist er jetzt auf Lebzeit ernannt worden, so wie der Papst?
Nein.
Ist Fidel Castro unfehlbar?
Nein, Fidel Castro ist nicht unfehlbar und das würde auch kein Kubaner behaupten oder keine Kubanerin. Fidel Castro ist Generalsekretär der Kommunistischen Partei Kubas. und er ist Vorsitzender des Staatsrates. Der Staatsrat wird, also sozusagen der Regierung, er ist sozusagen Bundeskanzler, bei uns wäre das der Bundeskanzler, dort ist halt die Funktion der Präsident, er wird, das Parlament bestimmt einen Staatsrat und dieser Staatsrat wählt dann unter sich einen Vorsitzenden und das ist Fidel Castro.
Der Staatsrat ist sowas wie der Ministerrat.
Genau, ja. Also wählbar und durchaus hat er noch Sympathien in der Bevölkerung. Also ich habe wenig Stimmen gehört, die gesagt hätten, Fidel Castro
muss... Kandidiert Fidel Castro jetzt wieder?
Das weiß ich nicht. Also im Moment hat er alle seine Staatsgeschäfte abgegeben an seinen Stellvertreter, der zufällig auch sein Bruder ist, Raúl Castro. Und der hat jetzt interimsmäßig die Staatsgeschäfte übernommen.
Das ist dann doch so, wie es wie ein Familienclan hat, das was Mafiöses an sich, oder ist das auch gewachsen?
Nein, also sein Bruder Raúl ist eigentlich schon seit der Revolution an der Seite von Fidel Castro und hat auch mitgekämpft mit Che Guevara und mit Camilo Sinfuegos. Das waren die vier Generäle bei der Revolution, und oder vier Kommandante, besser gesagt, und war von Anfang an dabei, hat mitgekämpft, Kuba zu befreien, und dadurch ist es auch in der Bevölkerung ganz klar, dass der auch seine Berechtigung hat, zu regieren.
Ja, du hast auch Che Guevara erwähnt. War Che Guevara nicht eine der Triebfedern der Erneuerung der politischen Ideen Kubas und ist danach nicht etwas Stagnation eingetreten, oder sehen es die Kubaner anders?
Naja, also Che Guevara ist zuallererst einmal der Nationalheld Kubas. Also man sieht überall Bilder, T-Shirts, also Che Guevara kann man bis auf Unterhosen und Socken überall drauf kaufen.
Ich dachte Simon Bolivar.
Nein, Simón Bolívar ist Venezuela.
Ist Venezuela.
Ja, ist Venezuela. Und José Martí ist Kuba. José Martí ist von der Befreiungskämpfen gegen die Spanier der Nationalheld aus dieser Zeit. Und Che Guevara ist sozusagen der Held der kubanischen Revolution. Ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe wenig jetzt von den Leuten jetzt erfahren, ob es besser gewesen wäre, wenn Che geblieben wäre in Kuba. Ich glaube, es war nicht im Sinne Che Guevaras, der war ein Revolutionär und der war das aus Leib und Seele und der hätte das nicht lang ausgehalten, in einem Land zu leben und Regierung zu sein, sondern der wollte einfach kämpfen.
Ja, ich sage, es muss auch Menschen geben, die Ideen der Revolution hinaustragen. Ein großer Idealist. Ja, allerdings, Kuba hat Probleme. Ja. Du hast uns einmal erzählt, es hat eine Zukunft, die hoffentlich noch sozialistisch ist oder so, dass die Menschen in einer gleichberechtigten, solidarischen Art miteinander leben können. Aber du hast einmal erzählt, es gibt genug Probleme auch in Kuba.
Das stimmt, ja. Es gibt genug Probleme in Kuba. Das erste und bekannteste Problem in Kuba ist das Transportsystem. Also man wartet schon 2-3 Stunden manchmal auf den Bus, die total überfüllt sind. Also die Leute hängen aus den Fenstern, hängen aus den Türen, damit sie mit diesem Bus mitfahren können. Am Land gibt es überhaupt keinen öffentlichen oder kaum öffentlichen Verkehr, besser gesagt. Und Kuba ist ziemlich einfallsreich in der Lösung der Probleme. Sie haben halt einfach das Anhaltersystem institutionalisiert und auf der Autobahn stehen unter den Brücken im Schatten Angestellte, die in gelben Jacken, die Leute zusammenfassen, die Autos aufhalten, die vorbeifahren, vollstopfen mit Menschen, die irgendwo hinwollen und weiterschicken. Also sie sind da sehr ideenreich. Natürlich wünschen sich die Kubaner und Kubanerinnen eine bessere Lösung, aber da fehlt im Moment das Geld.
Die Busse schauen ja auch sehr lustig aus in Kuba, habe ich gehört.
Ja, es gibt...
Wie heißen die?
Camellos, es ist in Wahrheit ein Sattelschlepper, wo zwei Bushavarien draufgeschweißt sind und dadurch entstehen so zwei Höcker. Wer sich das anschauen will, kann sich das auf unserer Homepage anschauen. Wir haben dort ein Foto davon gemacht auch. Und deshalb heißen sie Camellos, also Kamele, die aufgrund dieser zwei Höcker, die durch diesen Bus entstehen.
Ja, also die kubanischen Verkehrsmittel haben Probleme. Es ist auch ein Wohnungsproblem.
Es gibt ein großes Wohnungsproblem. Es wohnen oft 2-3 Generationen in einer kleinen Wohnung. Weil es zu wenig Baumaterial gibt.
Das ist ja wie bei uns vor 100 Jahren oder so. Und am Land, glaube ich, wo die Familie zusammenlebt. Aber es ist wärmer.
Das stimmt. Also wenn man mal am Balkon schläft oder auf der Terrasse, dann stirbt niemand und erfriert niemand auf Kuba.
Das ist auch weniger tragisch sozusagen. Na, das ist natürlich ein Vorteil, ist es, dass ein karibisches Klima ist, dass du man nicht unbedingt kratzen muss. Wann ist das, stimmt. Das ist es kalt, wenn es 12 Grad hat, ist es kalt in Kuba, oder?
Wenn es unter 20 Grad hat, gehen die Kubaner nicht mehr vor die Tür. Und die Kubanerinnen.
Das ist natürlich auch eine Tür. Ja, was hast du sonst noch bemerkt an so Schwierigkeiten, die unten haben? Was ist noch so an Problemen aufgetaucht während der Zeit, wo ihr dort studiert habt oder wo du die Gesellschaft kennengelernt hast auch?
Naja, also das liebe Geld ist natürlich immer ein Problem, auch bei der Bevölkerung. Der Durchschnittslohn eines Kubaners sind 12 Dollar im Monat. Damit lässt sich nicht wirklich viel einkaufen, vor allem nachdem sie ja, obwohl sie Dritte Welt sind, gerne einen westlichen Lebensstandard hätten.
Das kriegt aber jeder, oder?
Das kriegt jeder, ja. 12 Dollar ist ein Einheitslohn, den der Universitätsprofessor bekommt, genauso wie der Straßenkehrer oder die Straßenkehrerin. Und ja, die meisten bekommen Geld geschickt aus dem Ausland oder verdienen sich an den Touristen, indem sie entweder im Tourismus arbeiten direkt und Trinkgelder bekommen oder Schwarzhandel mit Touristen betreiben oder auch Prostitution.
Also Prostitution ist jetzt wieder ein Problem geworden in Kuba sozusagen. Es war ja nach der Revolution, war ja eines der großen Erfolge, dass man gesagt hat, auch die Sklaverei, Glücksspiel und Prostitution schafft man in Kuba wieder ab, war einer der Herausforderungen.
Das stimmt. Das es gab und gibt in Kuba immer Prostitution. Es ist, also ich habe gehört, es war schon mal schlimmer. Also man wird nicht jetzt offensiv angesprochen auf der Straße, wenn man jetzt nicht wirklich sucht. Aber natürlich gibt es genug Prostituierte in Kuba.
Mhm. Ja. Ja, das heißt also, Armut bringt immer diese Blüten hervor. 12, mir würde es ja gut gefallen, das Einheitslohnsystem. Der Lohn ist nur nicht gering. Die Idee einer Gesellschaft natürlich, wo man arbeiten, die schwer sind, und die sind genauso also bezahlt. Und nicht nur die hochbezahlt, die Leute, genau. die Möglichkeit zur Selbstverwirklichung haben, weil es ja natürlich bedeutend selbstverwirklichender ist, wahrscheinlich ein Politiker, Arzt oder sonst was zu sein, als ein Straßenkehrer oder ein Bauarbeiter.
Alle gleich, genau. Alle gleich, auch von ihrem Lohn her.
Ja, das führt aber natürlich dazu, dass wahrscheinlich viele Gebildete versuchen oder gut ausgebildete Kräfte versuchen wahrscheinlich eher zu gehen, oder?
Das ist richtig. Es ist so, dass in Kuba gibt es zwar kein Ausreiseverbot für Kubanerinnen und Kubaner, aber es ist sehr schwer auszureisen. Also durch bürokratische Hürden und finanzielle Hürden ist es quasi für Kubanerinnen unmöglich, ins Ausland zu gehen. Und da spielt die USA wieder eine sehr dreckige Rolle eigentlich. Es gibt ein Abkommen mit Kuba, dass jährlich 1000 amerikanische Visen vergeben werden an Kubanerinnen und Kubaner, um in die USA zu fahren. Nur diese Visa werden nicht vergeben durch die USA. Sprich, das Kontingent wird nicht ausgeschöpft, weil es natürlich medienwirksamer ist, wenn die Kubaner mit irgendwelchen selbstgebauten Flossen rüber paddeln, als aus dem Flugzeug zu steigen.
Naja, und dazu, glaube ich, kriegst du als Kubaner, wenn du in die USA illegal ausgereist bist aus Kuba, glaube ich, musst du ein Jahr lang nicht arbeiten.
Genau, oder so. Nein, man wird in Florida voll versorgt. Ein Jahr lang mit Wohnung, Essen, Auto, wenn man illegal aus Kuba flüchtet. Mhm. Das wissen auch alle Kubaner. Und es gibt auch ganz besonders makaber ist die Lotterie. Die USA veranstaltet zweimal im Jahr in Kuba eine Lotterie, wo Visa verspielt werden, amerikanische Visa.
Aha. Das ist sehr zynisch natürlich. Vielleicht sollte man im Einfallsreichtum der Kubaner auch das Gegenoffensive starten und Menschen, die aus westeuropäischen oder nordamerikanischen Staaten flüchten oder praktisch herüberfahren, dann ein Jahr lang versorgen. Sie müssten vielleicht was arbeiten, das wäre nicht so schlecht, aber ich finde auch als Eingliedern in einer Gesellschaft, wenn man sich dort beteiligt am Aufbau, ist das immer ein spannendes Projekt.
Das stimmt. Wir wollten noch zwei Themen behandeln und da steige ich jetzt nicht runter, weil es ist jetzt nicht mehr viel Zeit.
Ja, dann steig nicht runter.
Das eine war die Situation von Homosexuellen und AIDS-Kranken. Was ja. sich da irgendwie getan hat, weil nach der Revolution war das ja sehr
verpönt. Das ist richtig. Ja, das ist jetzt nicht Kuba-spezifisch, sondern eigentlich in ganz Lateinamerika, dass die Lateinamerikanerinnen sehr homophob eigentlich sind. Also Homosexualität ist sehr verpönt. Bis 1992 hat man auch als Homosexueller nicht der kommunistischen Partei beitreten dürfen. Das ist jetzt aufgehoben worden. Also sie dürfen jetzt Mitglied auch der Partei werden. Allerdings merkt man halt sehr stark diese Ressentiments gegen Homosexuelle. Wobei ich dazu sagen muss, dass ich selten so viele Homosexuelle und Transvestiten gesehen habe wie in Havanna. Also von daher ist es natürlich noch schlimmer für diese Menschen dort zu leben. Es gibt auch einen sehr guten Film dazu. Der kommt zwar aus den Anfang der 90er Jahre, der heißt auf Deutsch Erdbeer und Schokolade. Der ist auch ausgezeichnet worden mit einem Filmpreis, ich glaube in Venedig oder in Cannes, und behandelt genau diese Problematik der Homosexualität in Kuba. Ja, aber es ist ein Problem, ja, natürlich.
Das haben wir zu Hause.
Ich habe ihn nur noch nicht gesehen, aber das stimmt, ja. Ja, und die andere Frage war, wie du die Zukunft Kubas einschätzt, wo doch Fidel Castro jetzt schon vertreten wird und ja, bei uns immer die Frage ist, was wird dann sein, wenn er mal nicht mehr ist?
Ja, also Zukunft Kubas haben wir natürlich sehr viele Gespräche geführt mit den Leuten dort, was sich verändert hat, vor allem seit Fidel Castro weg ist und wie sie das sehen.
Also der Großteil, also für die Leute ist er definitiv weg. Durch seine,
naja, er ist im Krankenhaus und er schreibt schon regelmäßig in der Zeitung, in der Gramma, das ist die Parteizeitung, die Tageszeitung dort. Dort schreibt er so Berichte immer über tagespolitische Geschehnisse. Aber natürlich hat seine Regierungsgeschäfte abgegeben und das macht jetzt der Raúl Castro und es sieht auch nicht, meiner Meinung nach, nicht so aus, als würde er noch einmal zurückkommen. Ja, aber die Menschen, also es hat sich nicht viel geändert, sagen wir mal so. Uns hat unser Vermieter erzählt, dass sich das Fernsehprogramm insofern geändert hat, dass die Nachrichten sich geändert haben. Früher war Fidel Castro, Fidel Castro, Fidel Castro, war überall und hat sich zu jedem Thema zu Wort gemeldet. Und es wird schon positiv gesehen, dass jetzt sich das geändert hin. Jetzt sind die einzelnen Minister, die es immer ja schon gegeben hat, die Staatsratsmitglieder, die für gewisse Ressorts zuständig sind, viel mehr in den Vordergrund getreten sind. Also die melden sich jetzt viel mehr zu Wort, besuchen ihre Veranstaltungen und treten auch im Fernsehen verstärkt auf. Und das wird eigentlich positiv wahrgenommen. Aber ja, sie stehen zu ihrem Sozialismus. Sie wollen sich den auch nicht wegnehmen lassen von niemandem. Und sie haben Probleme, aber die wollen sie intern lösen, weil sie sind ein sehr stolzes Volk. Und
also überspitzt formuliert, er wird nicht sterben und es wird in Kuba alles anders werden, sondern die Leute möchten das gerne weitertragen.
Die einzige Angst, die natürlich besteht bei vielen, ist die USA, die natürlich ein Faktor ist, dass die USA sich jetzt dann die Blöße gibt und einmarschiert in Kuba, wie sie es ja schon einmal probiert haben 1961.
Ja. Also, wir wünschen Kuba auf jeden Fall alles Gute. Wir hoffen auch, dass es noch immer Alternativen gibt, die möglich sind, dass sich dort auch etwas festigt und dass sowohl für Lateinamerika als auch, glaube ich, für die Welt noch immer eine Bedeutung hat, dass es Menschen gibt, die stolz sind auf einen anderen gesellschaftspolitischen Weg, den sie gehen. Und ich glaube, letztendlich ist es der Versuch, der Aufbau einer gerechteren Gesellschaft. Und man muss dazu sagen, dass für mich ein ganz wesentlicher Schritt ist, dass man sagt, Armut bekämpfen wir gemeinsam. Wir bauen an einem Land, wir bauen eine Gesellschaft gemeinsam und es geht nicht darum, dass sich Einzelne daran bereichern, es geht nicht darum, dass Einzelne besonders, also sich einfach bedienen an all dem, was die Menschheit dann, oder die Leute eines Landes entwickeln.
Ja, was ich jetzt noch mitgeben möchte, gerne allen Kuba-Freundinnen und Freunden oder alle, die sich für das Land interessieren, fahrt hin, schaut euch das an, gebt viel Geld dort aus und fahrt auch länger hin, studiert dort. Es zahlt sich auf jeden Fall aus und Kuba braucht jede Unterstützung. Und wenn ihr ein paar Euro übrig habt, dann spenden an Kuba und mithelfen, dass dieses System weiter aufgebaut wird und dass Kuba eine Zukunft hat, eine andere Zukunft als eine Kolonie der USA wieder zu werden.
Ja, ich finde es ein bisschen schade, wir sind nicht ganz dazugekommen. Die Henelle hätte auch noch vieles Tolles zu erzählen gehabt, dass die Studierenden an der Universität in Havanna ist sehr spannend. Die Menschen dort auf der Uni sind sehr spannend. Du hast doch gesagt, die Uni ist eigentlich eine tolle Universität, oder?
Ja, also die Uni ist eine wirkliche tolle Universität. Man kann wirklich cool studieren dort, es gibt alle Möglichkeiten und das Verhältnis zwischen Professorinnen und Studentinnen ist auch ein ganz anderes, ein viel familiäreres, ein viel wärmeres und man kriegt jede Unterstützung und es ist wirklich toll zu studieren dort.
Soweit, das war Radio Widerhall. Wir danken der Nelly, dass sie da war.
Ich möchte mich ganz speziell bedanken für deinen persönlichen Eindruck, einfach, den du uns da jetzt vermittelt hast.
Ja, sehr gerne.
Das ist echt super.
Danke auch für die Einladung.
Ja, und vielleicht kommst du einfach ein andermal und erzählst uns noch mehr.
Ja,
oder
gerne.
Oder so. Gut. Ja, dann danke ich allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Unsere Nachfolgesendung ist das Musikbeisel und ich glaube, ich habe den Andi auch schon gehört. Und wir wünschen euch allen einen schönen Abend.